Du kennst das sicher. Also man stellt sich so archäologische Ausgrabungen ja immer wahnsinnig ordentlich vor, oder?
Ja, mit kleinen Pinseln und so.
Genau, man findet da eine antike griechische Amphore, man pinselt den Wüstensand ganz behutsam ab und dann stellt man sie in ein gut beleuchtetes Museum.
Alles schön beschriftet.
Eben, alles hat seinen klaren historischen Platz. Aber stell dir mal vor, du findest diese 2000 Jahre alte Amphore, du leuchtst mit der Taschenlampe da rein und auf dem rauen Tonboden liegt ein brandneuer, blau leuchtender USB-Stick.
Wow, okay, das ist ein Bild.
Ja, und der ist bis zum Rand vollgeschrieben mit futuristischem Computercode. Da steigt das Gehirn doch erstmal komplett aus, oder?
Absolut, ja. Das passt einfach null zusammen.
Es ist ein totaler Kategorienfehler. Und genau dieser Kategorienfehler, der liegt heute vor uns auf dem Tisch. Herzlich willkommen zu unserer heutigen intensiven Erkundung dieses extrem faszinierenden Dokuments.
Ja, hallo auch von mir. Ich bin echt gespannt.
Also, wir haben hier ein Dokument, das ist geschrieben am heutigen Tag, dem 26. Mai 2026, von einem Autor namens Kigan Torex.
Richtig.
Und der Text trägt den verblüffend schlichten Titel Eingefügter Text, versehen mit dem unscheinbaren Vermerk in Arbeit.
Was an sich schon total provokant ist bei so einem dichten Text.
Ja, total. Und auf den ersten Blick liest sich dieser Abschnitt halt, als hätte jemand antike Mythologie, östliche Philosophie und moderne Kybernetik einfach in so einen Mixer geworfen.
Ja, und das macht es auf den ersten Blick unglaublich schwer fassbar. Wir Menschen sind ja irgendwie darauf konditioniert, die Welt immer in saubere Schubladen zu sortieren.
Ja, wir brauchen das Raster.
Genau, wir wollen wissen, ist das hier ein philosophischer Text? Ist es Science Fiction? Oder ist es ein politisches Manifest? Und Torix, der verweigert uns diese einfache Einordnung halt komplett.
Ja, er lässt uns da völlig in der Luft hängen.
Er zwingt uns wirklich von der ersten Zeile an, diese ordentlichen, vorgefertigten Kategorien komplett aufzugeben.
Und genau da hakt mein Verstand aber erst einmal ein. Also, wenn jemand in einem einzigen atemlosen Absatz von altöstlichem Zen-Buddhismus zu griechischen Göttinnen springt und dann plötzlich von einer Menschmaschine spricht, die einen endgültigen Befreiungskampf führen soll, dann klingt das für mich im ersten Moment, naja, fast nach esoterischem Wortsalat.
Ja, das ist eine ganz natürliche erste Reaktion.
Also, okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Bevor wir zu diesem radikalen Aufruf zur Rebellion kommen, müssen wir ja verstehen, wie er dieses Schlachtfeld überhaupt definiert.
Richtig, die Symbole sind hier der Schlüssel.
Genau. Er startet nämlich mit dem sogenannten Enso-Kreis. Was hat es damit auf sich?
Also der Enso-Kreis ist ein ganz klassisches Symbol aus dem Zen-Buddhismus.
Ah, okay.
Traditionell wird er mit einem einzigen fließenden Pinselstrich gezeichnet. Er steht quasi für Erleuchtung, für das Universum, für Stärke, aber paradoxerweise auch für die absolute Leere.
Das klingt nach so einem typischen Zen-Rätsel.
Ist es auch. Und das Entscheidende bei einem traditionellen Enso ist oft, dass der Kreis nicht ganz geschlossen ist.
Er bleibt offen.
Genau. Diese kleine Lücke symbolisiert, dass die Entwicklung niemals abgeschlossen ist. Das System bleibt einfach immer offen für Neues.
Aber Torix belässt es ja nicht bei diesem traditionellen Bild, oder? Er schreibt, dieser Enso-Kreis hat sich, Zitat, bis heute sehr oft weitergedreht.
Ja, und das ist ein massiver Eingriff in das Symbol.
Weil ein gezeichneter Kreis auf Papier ja eigentlich total statisch ist. Wenn der sich weiterdreht, wird er doch zu einer Art, naja, Zentrifuge oder einer evolutionären Spirale, ne?
Was hier so faszinierend ist, ist genau das. Das ist der erste Schlüssel zum Text. Torix nimmt ein uraltes Symbol der inneren Kontemplation und versetzt es in eine rasante historische Bewegung. Er sagt damit im Grunde, Spiritualität und Erkenntnis sind keine erstarrten Museumsstücke.
Sondern
Sie sind Motoren, sie treiben uns an. Und aus dieser drehenden Bewegung heraus entfaltet sich das, was er Transzendentalien nennt. Er schreibt, dass sich das Fragment Transzendentalie für Transzendentalie spiegelt.
Moment, da muss ich kurz einhaken.
Ja, bitte.
Transzendentalien, das klingt halt wirklich nach einem Begriff aus dem ersten Semester Philosophie, wobei den meisten sofort die Augenlider schwer werden.
Ja, verständlich.
Meint er damit Dinge wie das Wahre, das Gute und das Schöne?
Exakt das. Im klassischen abendländischen Denken sind das die grundlegenden Eigenschaften, die allem Seienden zukommen.
Okay, und wie funktioniert dieses Spiegeln dann in der Praxis?
Wenn Torix sagt, dieses Fragment spiegelt sich in diesen Transzendentalien, dann beschreibt er quasi eine Art philosophischen Bootsvorgang.
Oh, ein Bootsvorgang.
Ja, stell dir vor, ein neuer Code, also unser leuchtender USB-Stick von vorhin,
aha,
der wird in die Realität eingespeist. Aber bevor der wirksam werden kann, muss er sich mit den absoluten Grundprinzipien der Welt synchronisieren.
Er muss sich quasi selbst überprüfen.
Genau. Der Code fragt sich, entspricht er der Wahrheit? Schafft er Schönheit? Er testet seine eigene Integrität direkt an den Fundamenten der Realität.
Okay, wow. Das macht dieses furchtbar abstrakte Konzept gleich viel greifbarer. Es ist also gar kein passives Beobachten, es ist ein aktives Durchdringen der Realität.
Ganz genau.
Und dieser Code, dieses Fragment, das reist ja auch nicht einfach so isoliert durch den Raum. Torix führt da noch eine weitere, völlig andere Figur ein.
Die griechische Mythologie kommt ins Spiel.
Ja, er schreibt, das Fragment wird geführt von der Göttin Nike immer tiefer in die ästhetische Wildnis des absoluten Seins hinein.
Nike, die Siegesgöttin.
Richtig. Und das gibt dem Text plötzlich so eine richtig aggressive, vorwärtsdrängende Dynamik. Aber dieser Begriff, die ästhetische Wildnis des absoluten Seins, den finde ich echt schwierig.
Der ist sperrig, ja.
Bedeutet das einfach, die tiefste Ebene unserer Realität ist einfach nur pures, unkontrollierbares Chaos?
Nicht Chaos im Sinne von Zerstörung, eher Wildnis im Sinne von Unberührtheit, ein unbegrenztes Potenzial.
Also wie eine leere Leinwand.
Oder, um bei deinem Cyberbild zu bleiben, wie ein unprogrammierter Quellcode. Ein Wald, in den noch nie jemand eine Straße gebaut hat.
Ah, okay. Ohne unsere Filter.
Genau. Es gibt dort keine von Menschen gemachten Regeln, keine Raster, keine Kategorien. Es ist das absolute Sein. Völlig unformatiert.
Und dass Nike uns dorthin führt, heißt dann was?
Dass dieses Vorstoßen in das unbekannte Terrain, also das Abstreifen dieser ganzen zivilisatorischen Filter, hier als ein triumphaler Akt gefeiert wird, als ein Sieg.
Wahnsinn. Und wir sind dabei offenbar nicht nur Zuschauer am Hand, oder? Torix spricht uns ja direkt an.
Ja, er holt uns quasi direkt mit ins Boot.
Wortwörtlich. Er bezeichnet uns als die hemmungslosen, erkenntnishungrigen Gefährten auf der Argo.
Das sagenhafte Schiff der Argonauten.
Genau, die ja auf der Suche nach dem goldenen Vlies waren. Also sind wir, du, der uns zuhört, und wir hier, wir sind diese Crew. Wir navigieren da gerade durch diese Wildnis.
Ja, wir sind die Gefährten.
Aber suchen wir da wirklich nur nach reiner Erkenntnis oder haben wir ein viel konkreteres, vielleicht sogar gefährlicheres Ziel?
Und genau diese Frage, die treibt den Text jetzt in seine nächste, richtig radikale Phase.
Hier wird's nämlich wirklich interessant.
Ja, denn die Gefährten auf der Argo suchen bei Thorix eben kein mythisches Vlies aus Gold. Die haben ein Ziel, das fast schon größenwahnsinnig anmutet.
Oh ja.
Er schreibt, sie wollen die Erde mit der Sonne unter Zuhilfenahme des Mondes völlig umgestalten.
Halt, stopp. Da müssen wir kurz bremsen. Die Erde mit der Sonne und dem Mond umgestalten.
Ja.
Das klingt für mich im ersten Moment nach absolutem Megalomanie.
Ja.
Reden wir hier über wörtliches Terraforming, bei dem wir irgendwie Planetenbahnen verschieben?
Nein, nein.
Oder ist das eine gigantische Metapher? Wie sieht die Mechanik dahinter aus?
Das ist eine Metapher aus der hermetischen Alchemie. Aber die Mechanik dahinter, die ist hochgradig psychologisch und extrem lebensnah.
Okay, erklär mal.
Also, in dieser alchemistischen Denktradition stehen Sonne und Mond für völlig unterschiedliche Bewusstseinszustände.
Die Sonne ist das grelle, aktive, logische Tagesbewusstsein.
Also unser Intellekt.
Genau.
Der pure Verstand. Der Mond hingegen repräsentiert das Unbewusste, die Intuition, diese verborgenen Triebe und Träume, die halt im Dunkeln wirken.
Verstehe.
Und die Erde? Die Erde ist unser physisches, materielles Leben. Unsere alltäglichen Gewohnheiten, unsere Gesellschaft, sogar unsere Biologie.
Das heißt, wenn er fordert, die Erde mit der Sonne umzugestalten, dann bedeutet das, wir sollen unseren puren, rationalen Willen nutzen, um unsere physische Realität zu verändern?
Nur teilweise. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Torix sagt explizit, unter Zuhilfenahme des Mondes.
Ah, okay. Der Mond ist das Werkzeug.
Genau. Weil wenn du versuchst, dein Leben oder deine Gewohnheiten nur mit reiner, harter Logik und Willenskraft, also der Sonne, umzugestalten, dann scheiterst du.
Man brennt aus.
Man brennt komplett aus. Du brauchst den Mond. Du musst deine unbewussten Muster, deine emotionalen Tiefenstrukturen wirklich verstehen und als Hebel nutzen.
Erst wenn das synchron ist, funktioniert's.
Exakt. Erst wenn das logische Ziel und die unbewusste emotionale Triebkraft perfekt synchronisiert sind, erst dann kannst du die materielle Realität, die Erde, nachhaltig transformieren.
Das ist faszinierend. Er verpackt im Grunde einen extrem fortschrittlichen psychologischen Mechanismus in ein mittelalterlich anmutendes alchemistisches Bild.
Sozusagen, ja.
Aber dann, und das hat mich beim Lesen fast aus der Kurve geworfen, reißt er das Steuer wieder brutal herum. Wir sind gerade noch bei Alchemie und im nächsten Satz nennt er uns die Strategen unserer eigenen Menschmaschine, unserer eigenen Form und unserer eigenen geistigen Herkunft.
Ein gewaltiger Sprung.
Menschmaschine. Hakt der Autor hier unsere eigene Evolution? Wir springen von der Magie direkt in die Kybernetik. Wirft er hier nicht völlig inkompatible Weltbilder durcheinander?
Es wirkt im ersten Moment inkompatibel, ja. Aber eigentlich ist es die absolut logische Konsequenz seines Gedankengangs.
Inwiefern?
Wenn du verstanden hast, wie Sonne, Mond und Erde in dir zusammenwirken, wenn du diese Mechanik in dir drin durchschaust, dann erkennst du auf einmal, dass du selbst ein System bist.
Eine Mensch-Maschine.
Genau. Und das ist keine Reduktion auf etwas Kaltes, Mechanisches. Im Gegenteil, es ist die ultimative Ermächtigung.
Okay, weil ich dann weiß, wie ich funktioniere?
Ja. Wenn du erkennst, dass deine Psyche, deine Reaktionen und deine Überzeugungen eigentlich nach gewissen Codes funktionieren, dann bist du nicht länger das wehrlose Opfer dieser Codes.
Du bekommst sozusagen Root-Zugriff auf dein eigenes Betriebssystem?
Exakt das. Du wirst vom passiven Anwender zum Strategen. Du beginnst, deine eigene Form selbst zu entwerfen.
Aber stoßen wir da nicht an harte Grenzen?
Wie meinst du das?
Naja, Torix spricht ja davon, die eigene geistige Herkunft zu bestimmen. Das klingt natürlich großartig, aber ist das nicht irgendwo auch eine Illusion?
Hm.
Ich meine, wir werden nun mal in eine bestimmte Kultur geboren. Wir haben genetische Dispositionen, Traumata, neuronale Strukturen, die uns in der Kindheit verdrahtet wurden.
Ja, natürlich.
Ich kann doch nicht einfach ein neues Skript schreiben und behaupten, meine Hardware sei plötzlich eine komplett andere. Ist das nicht eine gefährliche Selbstüberschätzung?
Das ist ein sehr valider Einwand und ehrlich gesagt ein total häufiges Missverständnis von diesen Autonomiekonzepten.
Okay.
Torix behauptet ja gar nicht, dass wir unsere biologische Hardware einfach so in Luft auflösen können. Jede Maschine unterliegt physikalischen Gesetzen.
Gut, da bin ich beruhigt.
Aber der Stratege dieser Maschine zu sein, bedeutet etwas anderes. Du definierst den Zweck der Maschine neu.
Ah.
Du bist vielleicht mit einer bestimmten Prägung aufgewachsen, das ist deine historische geistige Herkunft, aber in dem Moment, in dem dir das bewusst wird, entscheidest du, welche Narrative du in die Zukunft weiterträgst.
Ich schreibe die Algorithmen meines eigenen Verhaltens um.
Genau. Du erfindest deine Herkunft quasi neu, indem du ihr ab heute eine völlig neue Bedeutung gibst.
Okay, das leuchtet ein. Es geht also nicht um das Leugnen der Basis, sondern um die souveräne Nutzung der vorhandenen Werkzeuge.
Schön gesagt, ja.
Wir sind die Argonauten, die das Schiff steuern. Wir sind nicht das Holz, aus dem es gebaut ist.
Genau so ist es.
Und wenn wir diese Ebene der Autonomie erreicht haben, wenn wir dieses alchemistische und kybernetische Verständnis unserer selbst besitzen, wozu brauchen wir das alles eigentlich?
Ah, jetzt kommen wir zum Kern.
Ja, denn hier baut der Text seine enorme Spannung auf und entlädt sich in einem Finale, das extrem kämpferisch ist. Torix ruft zum endgültigen Befreiungskampf auf.
Ein sehr starker Begriff.
Das ist lupenreines militärisches Vokabular. Also was bedeutet das alles eigentlich? Wogegen genau kämpfen wir?
Wenn wir das mit dem größeren Zusammenhang verbinden, hat der Feind in Torix' Text einen sehr spezifischen Namen. Er nennt es die verordnete Zwangsidentifikation.
Verordnete Zwangsidentifikation. Lass uns tiefer in die Mechanik dieses Begriffes einsteigen.
Gerne.
Wie funktioniert diese Zwangsidentifikation in der echten Welt? Sind das diese Algorithmen, die uns auf dem Handy tracken?
Algorithmen sind das perfekteste, modernste Beispiel dafür. Ja? Denk mal drüber nach, wie ein Empfehlungsalgorithmus funktioniert.
Er schaut, was ich gestern angeklickt habe?
Genau. Er beobachtet dein Verhalten in der Vergangenheit. Du klickst auf ein bestimmtes politisches Video, du kaufst ein bestimmtes Buch. Daraus errechnet die KI ein Modell deiner Identität.
Ja, eine Schublade.
Und ab diesem Moment füttert er dich nur noch mit Informationen, die genau dieses Modell bestätigen. Er schneidet die ästhetische Wildnis des Seins einfach ab und sperrt dich in einen winzigen, berechenbaren Käfig.
Er verordnet mir eine Identität basierend auf meinen alten Datenpunkten.
Richtig, weil er Vorhersagbarkeit braucht, um überhaupt zu funktionieren.
Und wenn ich plötzlich anfange, völlig andere Dinge zu mögen, versagt das Modell?
Exakt.
Er bestraft mich im Grunde dafür, wenn ich mich weiterentwickle oder mal widersprüchlich bin. Das ist also die maschinelle Zwangsidentifikation.
Ja.
Aber Gesellschaften machen das doch eigentlich ganz ähnlich, oder?
Absolut. Gesellschaftliche Strukturen hassen Ambivalenz genauso sehr wie ein Algorithmus.
Ja, man muss sich immer entscheiden.
Die Gesellschaft will wissen, gehörst du zu Gruppe A oder zu Gruppe B? Bist du Künstler oder Buchhalter? Konservativ oder progressiv? Kopfmensch oder Gefühlsmensch?
Immer dieses Entweder-Oder.
Genau. Das System zwingt uns, komplexe, widersprüchliche Facetten unserer Persönlichkeit einfach abzuschneiden, um uns kompatibel zu machen.
Um uns, wie ich im Intro meinte, in eine saubere, ordentliche Museumsvitrine stellen zu können.
Ganz genau. Und genau dagegen richtet sich dieser endgültige Befreiungskampf.
Okay, und wie führen wir diesen Kampf? Torix liefert ja auch dafür eine Strategie. Er schreibt, wir müssen alle Instanzen der hybriden Ganzheit des Menschen aufmarschieren lassen.
Ein tolles Bild.
Hybride Ganzheit, das ist wieder so ein gigantischer Begriff. Aber wenn ich mal versuche, das ganz praktisch anzuwenden, wenn ich diese Zwangsidentifikation sprengen will, reicht es dann nicht, mich einfach für keine Schublade zu entscheiden?
Du meinst einfach nichts tun?
Ja, einfach passiv bleiben, mich raushalten.
Nein, passive Verweigerung reicht da leider nicht. Das System wird dir dann einfach die Identität des Verweigerers oder Aussteigers aufdrücken. Du kriegst wieder eine Schublade.
Ah, Mist, stimmt.
Die Strategie von Torix ist viel radikaler. Wenn du alle Instanzen deiner hybriden Ganzheit aufmarschieren lässt, dann bombardierst du das System mit Widersprüchen.
Kannst du das genauer erklären? Wie bricht diese hybride Ganzheit die Vorhersagemodelle?
Stell dir vor, du agierst vollkommen aus deiner gesamten, ungefilterten Komplexität heraus.
Okay.
Du wendest tiefes Zen-Mitgefühl an, nutzt aber im gleichen Moment messerscharfe, unerbitterliche Logik.
Das schließt sich ja normalerweise für viele aus.
Genau. Du agierst in einem Moment hochgradig intuitiv und völlig irrational. Und im nächsten Moment bist du eiskalt strategisch und berechnend.
Ich bin also alles gleichzeitig?
Ja. Du nutzt archaische, mythische Bilder, programmierst aber gleichzeitig hochmoderne KI. Du entziehst dich der Logik des Entweder-Oder komplett. Du lebst das sowohl als auch.
Und das bringt das System ins Wanken?
Ein Algorithmus oder eben ein sehr dogmatischer Mensch versucht, eine Mustererkennung über dich zu legen.
Mhm.
Aber weil du die ganze Bandbreite deiner Mensch-Maschine nutzt, liefert dein Verhalten einfach keine konsistenten Datenpunkte mehr für eine einfache Schublade. Das Modell kollabiert.
Das System stürzt ab, weil es den Kategorienfehler nicht verarbeiten kann.
Ja.
Das ist genau wie unser Gehirn ganz am Anfang, als wir über die antike Amphore mit dem USB-Stick gestolpert sind.
Ein perfekter Bogen, ja.
Wenn ich als hybride Ganzheit lebe, bin ich quasi der USB-Stick in der Amphore. Ich bin für die Zwangsidentifikation für alle Zeiten, wie Torex schreibt, unmöglich gemacht.
Und das ist der Moment der absoluten Befreiung. Du bist nicht länger formatiert. Du navigierst völlig frei in der ästhetischen Wildnis.
Wahnsinn! Das ist wirklich ein gewaltiger, intellektueller Bogen für einen Text, der eigentlich nur aus ein paar Zeilen besteht.
Ein echtes Manifest.
Und er ist, das dürfen wir nicht vergessen, markiert als in Arbeit müssen.
Es ist ein Aufruf an uns.
Genau.
Also wenn wir diese hochverdichtete Reise mal kurz zusammenfassen. Wir begannen mit der Erkenntnis, dass unsere Identität ein sich drehender, nie geschlossener Zen-Kreis sein muss.
Mhm.
Wir wurden ermutigt, als Argonauten in die Wildnis der Möglichkeiten vorzustoßen Und zwar ausgestattet mit dem alchemistischen Wissen, dass wir Verstand und Unterbewusstsein, also Sonne und Mond, synchronisieren müssen.
Absolut.
Und schließlich erkannten wir uns als die Strategen unserer eigenen Software, die ihre hybride, widersprüchliche Natur quasi als Waffe nutzt, um jeder von außen aufgedrückter Identität für immer zu entkommen.
Eine extrem präzise Zusammenfassung der Mechanismen, die dieser Text uns anbietet. Danke. Und genau hier wird diese ganze abstrakte Philosophie extrem real für dich, der uns gerade zuhört.
Ja, das ist nichts rein Theoretisches.
Eben, denn diese Zwangsidentifikation, die passiert ja jeden Tag. Wenn dein Job anfängt, deinen kompletten Selbstwert zu diktieren.
Oder wenn der Algorithmus auf deinem Smartphone dir nur noch die Wut oder die Ängste präsentiert, auf die du gestern schon reagiert hast.
Genau das. Oder wenn Freunde oder Familie von dir erwarten, dass du immer noch genau die gleiche Person bist, die du vor 10 Jahren warst.
Ein Klassiker, ja.
Dieser Text, der fordert dich auf, wirklich mal in den Maschinenraum deiner eigenen Existenz hinabzusteigen.
Sich das System mal anzuschauen.
Beobachte mal ganz bewusst, wie viele deiner täglichen Handlungen wirklich deine eigenen freien Strategien sind und wie oft du einfach nur das Skript abspielst, das dir eine äußere Kategorie verordnet hat.
Das ist natürlich diese notwendige, aber extrem harte Arbeit der Selbstermächtigung.
Ja.
Aber das wirft eine wichtige Frage auf. Wenn wir das alles mal konsequent zu Ende denken, weit über die Zeilen von Torix hinaus,
ja,
dann taucht da ein Gedanke auf, der die Euphorie dieses Textes vielleicht ein wenig herausfordert. Ein Gedanke, der mich seit der Lektüre echt extrem beschäftigt.
Okay, jetzt bin ich gespannt, wo ist der Haken an der totalen Befreiung?
Naja, stell dir vor, wir gewinnen diesen Kampf tatsächlich auf ganzer Linie.
Okay.
Wir machen jede verordnete Identifikation, jede Schublade, jede Box für alle Zeiten absolut unmöglich.
Wir sind frei.
Wir lassen all unsere Widersprüche aufmarschieren und werden absolut undefinierbar. Wir sind reine, hybride Potenzialität. Niemand kann uns mehr berechnen oder in ein Raster pressen.
Klingt für mich im ersten Moment eigentlich nach dem ultimativen Ziel?
Für das Individuum ja, absolut. Aber was bedeutet das für unsere Verbindung zu anderen?
Oh.
Menschliche Beziehungen basieren ja fundamental darauf, dass wir einander erkennen.
Dass wir den anderen lesen können.
Genau. Dass wir Muster im anderen sehen, auf die wir uns auch verlassen können. Empathie erfordert immer ein gewisses Maß an Greifbarkeit.
Wenn du aber stündlich wechselst.
Richtig. Wenn du dich der Kategorisierung und Definition völlig entziehst, wenn du quasi eine ständige, fließende Wildnis bist, wie kann ich dich dann noch verstehen?
Das ist ein krasser Gedanke.
Wie kann jemand Liebe für etwas empfinden, das sich permanent weigert, eine fassbare Form anzunehmen? Wir wehren uns gegen die Schubladen, weil sie uns einsperren. Aber Schubladen schaffen auch eine gemeinsame Sprache.
Wow, das ist wirklich ein beunruhigender Gedanke. Du meinst, wir reißen quasi unsere kompatiblen Schnittstellen ab, damit wir nicht mehr gehackt oder kategorisiert werden können?
Exakt.
Aber das bedeutet im Umkehrschluss halt auch, dass wir unsere Verbindungsstecker verlieren.
Ja.
Niemand kann uns mehr kontrollieren, das ist super, aber vielleicht kann uns dann auch niemand mehr wirklich auslesen oder verstehen.
Das ist das Risiko.
Führt also die grenzenlose, hybride Freiheit, von der Torix hier als höchstem Ziel schreibt, am Ende vielleicht gar nicht in ein paradiesisches Kollektiv von Argonauten, sondern in die absolute Isolation des Einzelnen?
Genau das ist die schmale Gratwanderung. Die Autonomie der Mensch-Maschine bedeutet maximale Freiheit. Aber maximale Freiheit ohne Definition könnte am Ende eben auch maximale Einsamkeit bedeuten.
Und mit dieser gewaltigen Fallhöhe stehen wir eigentlich wieder vor unserer antiken Amphore aus dem Intro.
Ja.
Wir halten diesen futuristischen USB-Stick in der Hand, der uns unendliche Autonomie und das Sprengen aller Ketten verspricht. Aber wir müssen uns verdammt gut überlegen, an welche Hardware wir ihn anschließen.
Und ob wir bereit sind, den Preis für diese Unlesbarkeit zu zahlen.
Ein Gedanke, den du definitiv heute mit in deinen Tag nehmen und mal in deinem eigenen System verarbeiten solltest. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten intensiven Erkundung.
Bis dann.